Wir hatten vorhin die richtige Anmoderation, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben. Wenn ich in die Gemeinden in Deutschland hineingucke, wenn ich in mein Privatleben hineingucke, dann denke ich mir, ich bin manchmal ziemlich lasch, was das Glaubensleben angeht. Ich meine die ganz normale Praxis. Man hat natürlich seinen Arbeitsalltag als Pastor und der eine oder andere hätte Schwierigkeiten, mir was nachzuweisen. Aber wenn ich so ganz stille bin vor Gott, dann denke ich mir, ich würde gerne so ein loderndes Lagerfeuer bei mir haben. Dass wenn ich hier reinkomme, ich schon so sage, wow, Gott ist gut. Und du sagst, Mann, was ist er heute wieder emotionell drauf? Ich sage, nee, das ist keine Emotion, das ist einfach erst da. Wow, Gott ist gut. Ja, ja, komm mal wieder runter. Ich möchte brennen. Ich möchte Glauben entwickeln für eine Dimension, die weitaus größer ist als die volle Kirche, die wir am Freitagabend gesehen haben. Ich bin wieder so ein bisschen angeheizt worden, wie wir den Chor hier hatten und ich zum ersten Mal seit langem nochmal die Kirche brechend voll gesehen habe. Also jeder, der nicht da war, der hat natürlich was verpasst, aber das schadet nichts, wenn ich dich jetzt hier damit ärgere. Ich war so dankbar, wie die Gegenwart Gottes kam. Und der Chor sagte mir nachher, das war der Höhepunkt unserer Berlin-Reise, dass wir das hier erleben durften. Und dabei haben sie uns doch gedient. Ich war tief bewegt über das, was Gott getan hat. Aber ich möchte wieder eine Pfingsterwartung haben, dass in meinem Leben nochmal was aufbricht, wie es noch nie da gewesen ist. Ich möchte nicht zurückgucken und sagen, tu mir wieder, wie das damals war in der Jungschau oder so, sondern ich möchte dieses Feuer haben. Ich möchte neu entzündet werden und deswegen Pfingsterwartung 2015. Vor 14 Tagen habe ich da schon mal drüber gepredigt. Ich weiß, wir sind vergessliche Leute, ich muss da auch noch mal nachschlagen, was ich gesagt hatte, aber ich rufe es uns nur noch mal kurz in Erinnerung. Ich hatte den Predigttext genommen aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, wo so ein Blick in die Urgemeinde gegeben worden ist. So zur Erinnerung, die hatten Gütergemeinschaft, die teilten alles. Ich teile heute nur meine Arbeitszeit mit euch. Sie hatten apostolische Lehre, wir hatten darüber nachgedacht, was das sein könnte. Sie hatten eine gegenseitige Annahme, die können wir heute im Kirchencafé wieder sehr gut erarbeiten. Sie hatten Ehrfurcht vor Gott, einen täglichen Gottesdienst. Na, ob ihr dann noch immer da wärt, weiß ich nicht so genau. Eine überschwängliche Freude und Herzlichkeit, ja Herr Jesus, immer her damit. Und Gunst bei den Menschen. Ich dachte, das ist so ein Stück Paradies auf Erden. Und dann schaue ich mich um und sage, hey, wo habe ich's? Und wir hatten so ein paar kleine Ideen entwickelt, wie man da hinkommen kann. Ach so, tägliche Bekehrung hatten sie auch noch. Ich habe gedacht, das ist so wie ein Hürdenlauf. Eine Hürde ist größer wie die andere und ich komme über keine richtig rüber, weil ich schon so Altersgelenkschmerzen habe. Ich nehme zwar Anlauf und sage, oh ja, das muss rüber. Oder wie hat jemand gesagt, wie kann man merken, dass man alt wird? Indem man sich die Schuhe zubindet und gerade unten ist und dabei überlegt, was man noch da unten erledigen könnte. Dann weißt du, jetzt hast du ein gewisses Alter erreicht, nicht? Also, ich stelle fest, ich schaffe das so ohne weiteres nicht und wir hatten so ein paar Sachen erarbeitet, wie man das machen kann. Und ich hatte den Vers 42 genommen. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten gegenseitige Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam, nach guter Nachricht gelesen. Diesen Vers hatten wir umgedreht und von der anderen Seite gelesen. Weil ich gesagt habe, ich fange mal mit dem an, was ich kann. Weil das ermutigt mich am meisten. Wenn ich jetzt sage, direkt Gütergemeinschaft, da sage ich, okay, schaffe ich nicht, höre ich auf. Aber fangen wir doch mal damit an, was ich kann. Und sie beteten gemeinsam. Kompliment, das haben wir heute schon eingeübt. Und das ist ausbaufähig. Sie feierten das Mahl des Herrn, das werden wir heute auch noch mal einüben. Sie hielten in gegenseitiger Liebe gemeinsam zusammen. Ihr dürft heute noch an mir Nächstenliebe üben, ich garantiere euch das. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sagen wir mal, wir lesen aus der Bibel, damit wir nicht definieren müssen, wer nur Apostel ist. Und sie alle widmen sich eifrig dem, was für die Gemeinde, für sie als Gemeinde wichtig war. Und ich hatte gesagt, da geht es nicht darum, wer macht Ordner, wer macht Kinderdienste, wer macht dieses oder jenes, sondern das hat was mit dem Reich Gottes zu tun im Alltag. Da waren wir stehen geblieben. Und ich habe gedacht, da will ich nochmal einsetzen, weil es gibt noch andere Bibelstellen, die für mich ganz wichtig sind und die mich dann auch genauso anzählen wie Apostelgeschichte 2. Für die Gemeinde wichtig ist, dass Jesus Christus König und Herr in unserem Alltag ist und nicht am Sonntagmorgen, wenn wir hier unseren Gottesdienst-Event feiern. Und ich habe gedacht, wie komme ich da ein bisschen näher ran und bin auf so einige Verse aus der Bergpredigt, auf die Bergpredigt gestoßen. Auch so ein Hürdenlauf, wo ich sage, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Und ich lese uns den Text und möchte dann mit euch darüber nachdenken, wie ich da hinkommen kann, damit dieses Feuer wirklich wieder brennt. Da sagt der Herr Jesus doch, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Merkt ihr, wie hoch die Hürde liegt? Ich sage, Herr Jesus, wie kann ich das Ganze wirklich greifbar machen für mich im Alltag, damit deine Herrschaft entlang der Bergpredigt bei mir sichtbar wird? Geht euch das auch so oder habt ihr auch schon resigniert? Sagt, ich feiere meinen Sonntagsgottesdienst, dann ist genug, dann lassen wir den Rest. Ich möchte aber mehr. Ich möchte wieder brennen und ich möchte sagen, das soll Realität in meinem Leben werden. Ich möchte einer der Sanftmütigen sein. Also ja, Leben in Utopia, ich schaffe es doch nicht. Auf dem Weg zum Paradies. Nein, ich will lernen von Gott, wie ich es schaffen kann. Leben in Utopia ist möglich durch den Heiligen Geist. Und hier will ich mit euch ein klein wenig nachdenken. Das Erste nämlich, was dazu wichtig ist, ich muss aufstehen und ihm nachfolgen. In einigen Tagen bin ich herausgefordert worden, die Berufung von Levi vom Zoll über diese Geschichte zu predigen. Die wandert jetzt immer in meinem Kopf durch und sage, ich will ja nicht was Altes predigen, ich möchte was Neues predigen, was Interessantes. Und dann stelle ich fest, da ist Levi, dieser Zöllner, dieser Mann, der am Zoll sitzt, bei Matthäus wird er auch noch Matthäus genannt. Es ist nicht klar, ob auch der Schreiber des Matthäus-Evangeliums ist, weiß ich nicht. Aber dann kommt Jesus bei ihm vorbei und sagt so einen einfachen Satz, er war ja berufsmäßiger Sünder. Zöllner waren das, was wir heute sagen, was an der Oranienburger Straße leicht bekleidet rumsteht. Oder die eigentlich im Prinzip zum KDW gehen und sagen, ich fahre mit dem Auto direkt rein und nehme den Schmuck mit. So in die gleiche Kategorie müssen wir die Zöllner packen. Und Jesus geht in Kapernaum, wahrscheinlich an der Stadtgrenze, an dem vorbei und sagt also, Levi, steh auf, komm und folge mir nach. Das heißt, wer dieses Feuer der Bergpredigt haben will, dieses Feuer im Heiligen Geist unterwegs sein will, der muss aufstehen und muss sagen, ich will zu 100% Jesus nachfolgen. Halbschwanger geht nicht. Der hat nicht lange drüber nachgedacht, der wusste auch gar nicht, dass er später ein Apostel wird. Das gibt nämlich erst ein Kapitel später, wird er zum Apostel geschlagen, nachdem Jesus in der Nacht gebetet hat. Aber er steht auf, verlässt das, was ihn als Sünder kennzeichnete und sagt, ich will ein anderes Leben leben. Am Anfang steht, wir müssen aufstehen und sagen, so will ich nicht weitermachen. In meiner Predigt vor 14 Tagen hatte ich gesagt, ich träume immer davon, wenn die Glocken um 12 Uhr läuten, dann will ich hier in die Kirche kommen und will wenigstens eine halbe Stunde beten. Und sonderbarerweise, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, so über die Predigt und was danach ist, die konnten sich an nichts mehr erinnern, außer dass Paul das immer verpeilt, um 12 Uhr hier in der Kirche aufzuschlagen, um zu beten. Ich fand das absolut blöde. Jedes Mal sagen, na, hast du das denn schon geschafft? Aber ich will euch sagen, ich bin jetzt mehrfach aufgestanden um 12 Uhr. Egal was war, ich stand dann hier in der Kirche und sagte, was soll ich denn jetzt mit dir reden, Herr Jesus? Aber es war eine Zeit und die ist schneller vorangegangen. Es war mehr als eine halbe Stunde. Und das Hochinteressante war, ich habe meine Arbeit trotzdem geschafft. Gut, ich will nicht sagen, also es war jetzt nicht jeden Tag in der Woche. Ich habe angefangen und habe gesagt, ich will das machen. Gott hat geredet. Und wenn er redet, warum stehe ich nicht auf und tue, was er sagt? Warum diskutiere ich noch so lange? Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich eine halbe Stunde lang alles beten soll. Ja, bist du Pastor oder nicht? Hätte die Frage von Gott kommen können, nicht? Naja, du weißt doch sowieso alles, Herr Jesus, warum soll ich dir das nochmal sagen und so weiter, nicht? Jesus bleibt bei dem berufstätigen Sünder stehen und sagt, komm, folge mir nach. Und er steht auf und verlässt alles und folgt ihm nach. Damit fängt es an, ihm nachfolgen wollen. Ich habe mir gedacht, wieso konnte er sowas machen? Und da möchte ich mit euch eine IKEA-Erfahrung teilen. Gestern bin ich mit meiner Frau bei IKEA gewesen, Samstag. Der Laden war gerammelt voll. Ich habe gedacht, was tue ich mir an und gehe an einem Samstagmorgen während meiner schönsten Zeit, die ich genießen darf, zu IKEA und will da noch was einkaufen. In der Regel, ich wäre reingegangen, hätte gekauft und wäre wieder gegangen, aber meine Frau will gucken. Versteht ihr? Ich habe es im Kopf, was ich will. Rein und dann schnell raus. Ich wäre auch direkt unten zum Lager gegangen, also gar nicht erst oben die Kreuz. Ja. Also während meine Frau so guckt, gucke ich woanders hin. Ich sehe da die ganzen Kinder, die mitgeschleppt worden sind. Da waren lauter kleine Pinuckel, die dann irgendwie rumgehen. Ein Mädel schmeißt sich ins Bett und testet, wie das ist. Ich fand das sowas von lustig. Ich habe sie richtig ermutigt, sich nochmal rumzudrehen. Fand sie nicht so gut, weil ich nicht ihr Vater war. Versteht ihr? Und dann ein Kind wurde im Wagen gefahren. So hat er sich da ein kleines Hotel in ihrem Korb gebaut. Und war da glücklich, wenn sie durch die Reihen geschoben wurde. Aber was mich am meisten fasziniert hat, das war so ein halber laufender Meter. So ein richtiger kleiner Chaot, der flitzte nach rechts und links und zwischendurch blieb er immer wieder stehen und guckte, ob Vater und Mutter noch da sind. Dann hat er wieder so ein paar verdomme Gedanken im Kopf, nicht mal rechts, mal links, blieb wieder stehen, guckte, sind noch da, ich kann weitermachen. Und ich habe gedacht, das würde ich uns gerne mitgeben, so eine IKEA-Erfahrung. Wenn ich wissen will, dass das Feuer wiederkommt, ich muss mich oft rumdrehen und sagen, Herr Jesus, alles noch in Ordnung mit uns? Ja klar, dann mache ich weiter. Dass ich meine ganze Kreativität, die er mir gegeben hat, meine ganzen Gene, meine ganze Ausbildung, dass ich sie einsetze, ihm zur Ehre. Und zwischendurch gucke ich mich nochmal um, habe nichts gehört, also kann ich noch weitermachen. Wir trauen Gott nicht zu, dass er gegebenenfalls sagt, nicht in das Bett, wir gehen da raus. Spätestens der Augenkontakt, bin ich überzeugt, wenn er im Prinzip die Gläser in irgendeinem Regal umsortiert hätte, dann wäre Vater und Mutter neben ihm gestanden und hätte gesagt, gemacht, das lassen wir jetzt mal lieber. Die Gläser kosten eine Menge Geld, wir machen was anderes. Aber er war glücklich, wie er da rumgelaufen ist. Und ich dachte, was für ein Bild für Christen, für Kinder Gottes, die sich umdrehen können und können sagen, ah, Vater, ich darf mein Leben gestalten, ich darf unterwegs sein mit dir. Hast du was dagegen, wenn ich das jetzt mache oder dieses? Dass wir kreativ werden in dem, was wir tun können. Das ist Reich Gottes. Da fängt ein Freudenfeuer an, du darfst. Das ist das ganz große Geheimnis, dass Gott nie im Paradies am Anfang gesagt hat, du darfst nicht, sondern hat am Anfang gesagt, du darfst. Der hat das ganze aufgebaut. Da waren keine Gebote, was er nicht darf, bis auf ein kleines. Das war, du darfst. Und manche Christen haben verlernt zu leben. Sie haben verlernt durch Lebensumstände, durch alles Mögliche. Sie sind degeneriert. Was ich immer wieder feststelle, wenn ich mit Langzeitarbeitslosen mich unterhalte, da ist irgendwas ganz langsam abgestorben, wo sie nicht dran schuld sind. Das scheint mir ein menschliches Phänomen zu sein. Weil du wirst an nicht mehr gebraucht, du musst nicht mehr pünktlich aufstehen, du musst nicht bestimmte Dinge erledigen. Da ist was degeneriert und du stehst unter einem ganz gewissen Druck und das kann man Leuten, die länger als ein halbes Jahr lang arbeitslos sind, ansehen. Warum können wir nicht wieder lernen von Gott? Aufzustehen, uns umzudrehen zu ihm und sagen, wow, ich darf gestalten. Aber aufstehen bleibt bei uns in unserer Verantwortung stehen. Ich habe hier diesen Vers aus Psalm 123, Vers 2 rausgesucht. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau, so sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Eine Gemeinde, die trocken geworden ist, ein Paul, der vielleicht sich danach sehnt, wieder mehr Apostelgeschichte 2 zu erleben, der die Bergpredigt mehr Realität in seinem Leben haben wollte, der muss wieder ganz neu ermutigt werden, auf ihn zu schauen und von dem Seinen zu nehmen. Vielleicht fängt es an, wenn die Glocken läuten um 12 Uhr, dass ich aufstehe, in die Kirche gehe und sage, Herr Jesus, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Was soll ich denn beten? Er sagt, mach gar nichts, bleib einfach mal stille, ich will mal was mit dir reden. Vielleicht muss ein Pastor wieder lernen, eine halbe Stunde schweigend hier im Raum zu sein, um einfach zur Ruhe zu kommen vor Gott, dass Gott reden kann. Und ich ihm nicht alles sage, was er sowieso schon weiß. Vielleicht braucht es irgendeine Pause in deinem Lebensablauf, wo du einfach nur aussteigst und sagst, ich setze mich in die Sonne, in den Sessel und schaue auf das Grüne, was da ist und entwickle eine Dankbarkeit zu Gott, der mich leben lässt und segnen lässt, ohne dass du irgendwas machen musst, außer aufzustehen und zu sagen, ich nehme mir eine Zeit, wo ich mich wieder auf Gott besinne. Gestern Abend lief eine lange Sendung über Bonhoeffer im Fernsehen. War sehr, sehr bewegend für mich, fast eine Stunde lang Bonhoeffer, seine Biografie, seine Aussagen. Was mich bewegt hat, als er hier in Berlin an der Universität als Theologieprofessor gelehrt hat, da war eine Frau, die bei ihm als Studentin gesessen hat, ziemlich betagt, und die hat erzählt, was sie von ihm behalten hat. Und einer dieser Sätze war, ihr lieben Studenten, ihr müsst die Bibel immer so lesen, dass jedes Wort von Gott zu euch persönlich spricht. Das war noch ein bisschen besser formuliert, aber so habe ich das behalten. Die wörtliche Formulierung habe ich mir zu Hause aufgeschrieben, ist heute Morgen nicht mehr in mein Skript gewandert. Aber ich lese manchmal die Bibel, was könnte ich daraus für eine Predigt machen? Aber lese ich sie noch, dass Gott zu mir spricht, zu mir ganz persönlich. Vielleicht sagt er, steh auf, nimm dir einen Moment Zeit in der Hektik dieser Welt. Aber noch ein zweiter Teil. Ich habe ja gesagt, Leben in Utopia wird möglich durch den Heiligen Geist. Ich glaube, wir brauchen das wieder, dass wir ganz neu den Heiligen Geist erbitten und erflehen. Auch als Pfingstler. Es ist ja so die Geschichte, wie der Herr Jesus den Missionsbefehl gab in Johannes 20, Vers 21, der kürzeste Missionsbefehl in der Bibel, wo da steht, wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Punkt. Und dann habe ich gedacht, ja, wie wird er denn nun gesandt? Wie ist er gesandt worden? Und dazu lese ich uns Lukas 4, Vers 18. Da sagt der Herr Jesus selbst: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das ist die Praxis der Bergpredigt. Aber es fängt damit an: Der Geist des Herrn ist auf mir. Wenn ich die ganzen Dinge mir durch den Kopf gehen lassen, ja gut, das Evangelium den Armen predigen, das machen wir ja donnerstags, das geht ja noch einigermaßen. Aber den Gefangenen die Freiheit zu predigen, ich meine jetzt nicht nach Tegel in den Knast zu gehen und zu sagen, gemacht, ich habe die Schlüssel, ihr dürft alle raus, dann wären die ganz schnell weg. Aber die Frage ist, wie viele von uns sind innerlich gefangen? Das ist für mich in der Seelsorge das größte Problem, das ich habe, dass Leute vor mir sitzen, die mir sagen, das und das und das und das ist da, und ich sage, hey, das ist ja wirklich schlimm. Und wenn die dann sagen, kannst du helfen, dann muss ich sagen, nee, kann ich eigentlich nicht. Weil ich weiß nicht, wie man jemanden von Drogen, von Süchten freimacht. Ich weiß nicht, wie man jemanden davon befreit und das und das. Da komme ich ganz schnell an meine Grenzen. Ich kann ein paar Therapievorschläge geben, aber das heilt doch nur bedingt. Dankbar für alle Therapeuten. Aber solange das Loch hier innen drin, was mich in die Sucht getrieben hat, nicht von Gott gestillt wird, merkt ihr, hier kommt man an die Grenze des Daseins. Ich brauche wieder neu die Kraft des Heiligen Geistes, damit ich überwinden kann. Dass ich als Gefangener frei werden kann. Zu predigen, dass sie frei sollen, sondern den Blinden, dass sie sehen sollen. Ich komme an meine Grenzen. Ja, vielleicht ein praktisches Beispiel. Max ist so im Büro unser Evangelist. Dann kommt der Paketbote, bringt ein Paket vorbei, und das Erste, was Max nach dem Dankeschön und nach der Unterschrift sagt, ja, finden Sie ganz toll, wie Sie das immer machen hier und so, nicht? Sie könnten Sonntag doch mal zum Gottesdienst kommen. Es ist hochinteressant, die Gesichter der Leute zu erleben. Bei dem Kompliment, dass er ein Paket so gut abgeliefert hat, lacht er noch. Den Rest brauche ich auch nicht zu beschreiben. Dann habe ich mir manchmal gedacht, ach Max, das hättest du dir auch sparen können. Die sind blind. Die wissen nicht, was sie an Gott haben können. Die haben so komische Vorstellungen, wie Gott ist. Dass Gott uns wirklich lieb hat. Da, wer hat denen denn hier oben ins Gehirn? Ja, wer hat das mit Ihnen hier oben gemacht? Und da würde ich gern die Autorität haben, sagen, so, Max hat gesprochen, im Namen des Herrn sei sehend. Und er sagt, oh Halleluja, jetzt verstehe ich bin Sonntag da. Ja, ich meine, manchmal in der Badewanne träume ich von sowas, aber das ist schon so. Den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Ich werde im Moment nie vergessen, wie ich für eine Frau beten wollte, die im Abendgottesdienst beim Frühstück da war. Und ich merkte so, sie ist unheimlich elend drauf, und ich wollte die Hand heben, wollte sie segnen, dann schreit sie auf, mich fasst kein Mann mehr an. Wie gehe ich mit diesen zerschlagenen Leuten um? Vielleicht sitzt der eine oder andere hier, der weiß, wie er missbraucht worden ist, der weiß, wie er geschlagen worden ist, der vielleicht an seiner Seele so hinkt, dass er kaum mehr durchatmen kann und sagt, Paul, wo ist die Vollmacht? Wer öfters hier in der Woche in der Kirche ist, der sieht einen äthiopischen Bruder um die Kirche gehen. Als seine Seele so kaputt ist, hat man ihn ständig unter schwere Medikamente gesetzt. Er kommt morgens um 8, 9 Uhr hier vorbei, fragt, ob er in der Kirche sein darf. Und dann schleicht er generell so Tag ein, Tag aus. Er hat mein ganzes Erbarmen. mein ganzes Erbarmen. Und wenn wir um 5, 6 Uhr hier zumachen, dann geht er in seine Wohnung wieder rein. Und ich weiß, er ist traumatisiert worden, wahrscheinlich in Äthiopien im Krieg. Ich muss ihn mir ansehen und dann blutet mein Herz und ich sage, ich hätte so gern diese Vollmacht zu sagen, im Namen Jesu sei frei. Und dabei jage ich nach manchen Glücksgefühlen für mich persönlich. Jesus sagt, das ist möglich, wenn mein Geist auf dich kommt. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und das heißt, ich brauche ein Pfingsten wieder. Ich brauche ein Pfingsten in einer ganz anderen Dimension, damit ich nicht nur aufstehe und sage, ich will es anders haben, sondern ich möchte es auch anders machen im Alltag. Ich möchte gerne mit jedem beten, der gebrochen ist innerlich, dass er frei wieder gehen kann, dass er wieder Hoffnung hat, dass ein Briefträger, wenn er kommt, mit sehenden Augen nach Hause geht und sagt, ich weiß jetzt, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß doch, wie das ist, wie Gott mir die Augen geöffnet hat. Das war doch nicht mein Verdienst, dass ich auf einmal feststellte, er ist da. Dass ich es auf einmal innerlich gespürt habe, er hat mich lieb. Das ist doch der Hammer ohne Ende hier in dieser Stadt. Wenn das auf einmal durchdringt, vom Hirn hier ins Herz. Ich könnte nachlegen, wenn ich den Missionsbefehl oder die Sendung aus Markus 16, Vers 15 bis 18 lese, geht hin und predigt der ganzen Schöpfung, so steht es geschrieben. Wer glaubt und getauft wird, wird keine Verdammnis haben. Das kann ich alles noch nachvollziehen, aber dann die Dämonen austreiben, die Schatten der Nacht. Ich weiß nicht, wer Erfahrungen damit hat, aber ich habe in einer Wohnung gelebt, wenn ich nachts wach geworden bin. Soll ja manchmal vorkommen. Männer werden ja auch manchmal wach in der Nacht, nicht? Die haben eine bessere Blase, deswegen können sie in der Regel besser durchschlafen. Ich liege im Bett, mache die Augen auf und sehe oben neben dem Dachbalken eine dämonische Fratze. Ich meine, das wäre ja nicht so das Ding gewesen, war. Aber gleichzeitig war das so die Erinnerung, wie wenn früher Gewitter kam und ich mich unter die Decke verzogen habe. Es war auf einmal Angst im Raum. Gänsehaut. Sagt Paul, Traum, du bist du wach, schläfst du? Die Fratze ging nicht weg. Du schleichst dich zur Toilette, machst Licht an. Irgendwie schizophren, als wenn das Licht, ja. Du gehst wieder zurück und versuchst wieder zu schlafen, geht dann auch einigermaßen, weil die Müdigkeit gewonnen hat. Am nächsten Tag das gleiche Spiel wieder. Irgendwie denkst du, jetzt bin ich langsam ein bisschen doof. Na gut, irgendwann redet man darüber, dass man als Mann sich fürchten kann vor ganz bestimmten Dingen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben in der Bibel gelesen und haben gelesen, dass die Bibel nicht sagt, woher die Lümmel da kommen, die da an der Decke hängen, die mich ängstigen, sondern wir haben nachgelesen, was man dagegen tun kann. Und da steht was über Hausweihe in der Bibel. Hochinteressant. Haben wir gelesen und was haben wir gemacht? Das stand dann nicht so da, aber wir haben gedacht, das ist eine gute Liturgie. Wir haben Ölfläschchen genommen und sind von Zimmer zu Zimmer gegangen und haben die Türpfosten gesegnet. Der Herr segne deinen Eingang und deinen Ausgang in Jesus Christus. Von Stund an waren die Fratzen nachts weg. Sonderbar. Es war geschehen. Oder ich will noch eins sagen. Dadurch, dass ich in der Jesus People Bewegung groß geworden bin, mit vielen Drogenabhängigen, da hatten wir ganz viel damit zu tun, dass Menschen okkult und von Dämonen besetzt und beladen waren. Und ich habe schaurige Erfahrungen gehabt, wo ich gesagt habe, Herr Jesus, du kannst mich senden bis an die Enden der Welt, aber befreie mich von Leuten, die mit Dämonen umgegangen sind und die vor mir sitzen. Diesen Horror mag ich nicht. Und dann kam eines Tages eine große Versammlung, wir hatten Gastredner aus den USA da, die hatten ein Seminar gehalten, wie man Kranke heilt. War ein hochinteressantes Seminar, wie Menschen zum Glauben kommen, ist ein einfaches Seminar. Jesus sagt, was ist leichter, steh auf, nimm deine Trage und geh oder dir sind deine Sünden vergeben. Also gleiches Niveau. Und in dem Seminar brachten sie das so wunderbar, sagten, naja, manche Krankheiten, die kommen von Dämonen her. haben wir uns alle notiert, ganz frei, die Bibelstellen dazu. So, und jetzt sagen, jetzt gibt es Praxis. Die Leute, die gesund werden wollen, die gehen in den Raum. Und die, die meinen, sie haben einen Dämon, die gehen in diesen Raum. Und jetzt brauche ich ein paar Verantwortliche der Gemeinde, die mitgehen. Naja, ich konnte ja nicht sagen, ich bin keiner mehr. Und ich dachte, sie schicken mich dahin. Also wenn Kopfschmerzen weichen, dafür hätte ich Glauben gehabt. Aber die sagten, nee, geh in diese Richtung rein. Und ich werde den Moment nicht vergessen. Ich sitze da, ich könnte euch heute den Stuhl noch beschreiben. Vor mir sitzt eine Frau. Ich frage, wieso sind Sie hier? Ja, ich glaube, ich habe einen Dämon. Und ich möchte ihn gern loswerden. Da sage ich, okay, wir haben ja gehört, wir müssen beten. Darf ich die Hände auflegen? Ja, machen Sie mal. Ich lege die Hände auf, mache die Augen zu und ich hatte die Hände noch nicht drauf, da fing sie an zu stöhnen. Ich dachte, oha, Herr Jesus, ich wollte nicht hier sein. Ich bin jetzt nur im Gehorsam hier, ich will nicht. Ich bin im falschen Film. Und dann habe ich so leise mehr oder weniger gebetet, im Namen Jesu raus. Die Frau sagt, ja. Ich sage, gelobt sei der Herr, er ist draußen. Ja, ging ja leichter, als ich dachte. Und dann sagt sie, Moment, einer ist draußen, aber jetzt noch ein zweiter drin. Ich meine, das erzählt sich jetzt ziemlich lustig, aber du sitzt da in deiner ganzen Hilflosigkeit. Man hat dich verdonnert, da zu sitzen, weil du Verantwortlicher mit in der Gemeinde warst und du musstest da sitzen. Also dachte ich, okay, ein Blinder ist bei Jesus mal so geheilt worden, in einem Moment konnte er schemenhaft sehen und Jesus hat nochmal gebetet und danach ging es, mache ich also auch so. Und ich lege die Hände auf, mache die Augen zu und denke, woher weiß ich denn jetzt? Da hat sie nicht gemerkt, dass ich das gedacht habe. Ja? Woher weiß ich denn jetzt, dass dieser Lümmel raus ist oder nicht? Ich dachte, am besten wäre, die Tür geht auf und der geht raus und die Tür schließt sich wieder. Ich denke, dass in dem gleichen Moment ging die Tür auf. Niemand ging rein und niemand ging raus. Und die Frau sagt, oh, jetzt ist er weg. Ich hatte gar nichts gesagt. Ich habe nur gedacht, jedes Mal, wenn ich das erzähle, habe ich immer noch so die Gänsehaut hier und ich denke, das ist so ganz anders wie bei Rosemaries Baby in dem Film, wo die ewige Gewürgerei los ist. Ich möchte wieder diese Vollmacht spüren, dass Leute freigesetzt werden. Freigesetzt werden von ihren dämonischen Bindungen. Das muss noch nicht Besessenheit sein, das kann eine offene Tür sein, das kann eine Wohnung sein, wo sie Ängste haben, weil die Wohnung nie dem Herrn geweiht worden ist, wo allen möglichen Unrat gelaufen ist. Jesus ist ja nie auf diesen Unrat eingegangen, sondern auf die Befreiung. Ich muss niemanden fragen, wo hast du den Dämon dir eingefangen oder wie ist er reingekommen, muss ich gar nicht wissen. Mir fehlt es an der Autorität, die Dinge rauszuschmeißen. Die haben im Leben eines frommen Menschen nichts zu suchen. Ich brauche dieses Feuer wieder. Es sind so viele Leute, die hier rumlaufen in dieser Stadt. Ich brauche das wieder. Und ich lerne das, dass ich aufstehen muss und sagen, ich will das. Ich will das, ich will ihm nachfolgen, egal wohin er mich senden will. Ich will ihm nachfolgen. Ich bin entschieden, dir, Jesus, zu folgen. Ich will aufstehen und will wieder meine Augen auf ihn ausrichten und sagen, was meinst du dazu? Und das Zweite, ich will wieder um den Heiligen Geist flehen und bitten, dass er mich ganz neu füllt. Ich erkläre mich hier bedürftig. Der Maßstab der Bibel ist ein anderer als den, den wir in Berlin leben. Wie kommt man dahin? Nicht mit frommen Werken, sondern indem man ganz neu wieder Hunger hat nach diesem Heiligen Geist. Und hier möchte ich uns einladen. Es ist nicht von ungefähr, dass wir von Himmelfahrt bis Pfingsten jeden Abend mindestens eine Stunde hier in der Kirche beten. Vielleicht fehlen uns die Worte und vielleicht müssen wir eine Stunde schweigend sitzen, um wieder zu hören, was Jesus sagt. Nicht in der Leistungsgebetsrunde, wo wir sagen, wir gehen von Israel bis Usbekistan alles durch, was uns gerade einfällt, sondern dass wir lernen zu hören und zu empfangen und uns vor Gott niederzubeugen, dass er uns neu ausrüstet mit seinem Heiligen Geist. Ich brauche diese lebendige Frische in meinem Leben. Ich muss diese Unbekümmertheit wieder haben, vom Gesetz wegzuschauen zu ihm und sagen, Herr Jesus, darf ich durch IKEA springen? Durch das IKEA meines Lebens Dinge entdecken. Freudig unterwegs zu sein. Auf ihn zu hören, wenn er sagt, so, jetzt machen wir mal was ganz Abgefahrenes. Wir gehen mal ein paar Augenöffner weiter verschenken. Vielleicht sagt er sowas. Ich möchte uns ermutigen, diese Augen wieder zu öffnen, dass er uns begegnen kann. Ich möchte uns einladen, Abend für Abend hier zu sein und vor ihm zu knien, vor ihm zu sitzen, vor ihm zu stehen. Sagen, Herr Jesus, ich brauche das wieder. Ich brauche das wieder, dass du kommst mit deiner Größe und Güte und mich neu segnest. Wer dafür ein biblisches Beispiel haben will, und damit schließe ich ab und komme zum Abendmahl, der lese sich die Geschichte von Saulus durch, wie es in der Apostelgeschichte 9 geschrieben ist. Da war ein Mann mit Namen Hananias, er war ein Jünger, so wird er beschrieben, der kam zu Saulus, legte ihm die Hände auf und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir hier auf dem Weg erschienen ist, dass du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt wirst. Wir brauchen das, dass uns Gott berührt, ihr Lieben. Sonst feiern wir Gottesdienste, die nicht schlecht sind, aber es gibt eine andere Dimension. Ich möchte ein Lagerfeuer haben, das brennt, das ansteckend ist, das mit Leidenschaft erfüllt ist. Und wenn ich dabei nachher überdrehe, weil mich eine ganz neue Salbung des Geistes erfasst hat, dann freut euch mit mir und schraubt mich nicht runter. Weil ich möchte es genießen, dass Menschen mit gebrochenem Herzen wieder freigesetzt werden, dass Dämonen weichen, dass das Gnadenjahr des Herrn verkündigt wird, dass Menschen wieder sehend werden, dass Menschen rausgehen können und sagen, wow, ich habe Jesus entdeckt, wie er mich liebt. Wenn ihr mit mir so unterwegs sein wollt, dann lasst uns mit dem Bekenntnis vielleicht diesen Teil abschließen, zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes wieder im Leben, damit die Ängste weichen, damit Kranke wieder gesund werden. Ich brauche das neu, ein Pfingsten über meinem Leben regiert. Dass du, Heiliger Geist, total Besitz von mir ergreifen kannst. Ich möchte aufstehen mit der Gemeinde, sagen, ja, wir brauchen dieses Pfingsten. Mit unserer Kraft ist es nicht getan. Wir brauchen dieses Pfingsten. Die Stadt braucht dieses Pfingsten. Hier erklären wir uns bedürftig vor dir. Und danke, dass wir hingehen können und dürfen schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Danke, dass du unsere Kraftlosigkeit siehst und danke, dass du uns begegnen willst. Und ich bitte, dass du mit deinem Geist kommst, dass, wenn wir das Mahl nehmen, wir verstehen, wie sehr du uns lieb hast. Egal, ob wir einen komischen Hintergrund haben oder nicht, ob wir Zöllner sind oder nicht, du rufst uns zum Aufstehen. Und so danke ich dir, dass dein Leib für uns gebrochen ist. Und dass wir das zum Gedenken feiern dürfen. Dein Leib gebrochen für mich, dein Leib gebrochen für uns. Und wie du das getan hast, segne ich dieses Brot, dass es uns zur Kraftquelle wird, dass wir verstehen, wie sehr du uns liebst. Und wie du den Kelch genommen hast beim Mahl und hast ihn gesegnet und gesagt, das ist mein Bund, den ich mit euch schließe. So segne ich diesen Kelch, dass er uns zur Kraft wird und wir diesen Bund ganz neu in uns aufnehmen. Hier segne ich, Herr Jesus, in deinem wunderbaren Namen. Amen.